Das Haus war in erster Linie ein Haus, würde ich meinen, der Volkskultur und ein Haus der Naturwissenschaften. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo man beginnt, über die Funktion einer Schale hinaus dieses Werk auch zu dekorieren. Aber die, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren, das sind die, die jetzt aus dem Francisco Carolinum, also in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, unsere Museumsräume aufsuchen. Du musst jetzt wirklich Themen machen. Und ich denke, was wichtig ist für ein Museum, dass du wirklich sehr, sehr flexibel bist. Im Internet hast du eine Frage und du kriegst also eine direkte Antwort. In einem Museum kannst du Zusammenhänge zeigen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Unser Streifzug durch die Nachbarschaft der Elisabethinen in Linz ist noch nicht abgeschlossen. Heute geht es mit der nächsten Station weiter. Umgeben von einem schönen Park grenzt seit rund 130 Jahren ein imposanter Bau im Norden an das Areal der Elisabethinen an, das Francisco Carolinum. Vielen wahrscheinlich besser unter dem Begriff der Landesgalerie bekannt. Es wurde am 29. Mai 1895 von Kaiser Franz Josef eröffnet und ist seit dieser Zeit ein Museum. In den letzten Jahren zierte fast immer ein Gerüst die Außenfassade und auch im Inneren des Hauses wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Aber auch inhaltlich hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Deshalb wollen wir uns mit unserem heutigen Gast sowohl über die Geschichte des Hauses, vor allem aber über den aktuellen Auftrag dieses Museums unterhalten. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher beim Besuch des Francisco Carolinum? Wer geht heute überhaupt noch in ein Kunstmuseum? Und was hat es mit dem Digital Francisco Carolinum auf sich? Darüber unterhalten wir uns heute mit Professor Magister Dr. Alfred Weidinger. Lieber Herr Weidinger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Grüß Gott, so schön bei Ihnen zu sein.
Professor Magister Dr. Alfred Weidinger hat sein Büro am Linzer OK-Platz. Von dort aus lenkt er nicht nur die Geschicke des Francisco Carolinum, über das wir heute hauptsächlich reden möchten. Vielmehr ist er Geschäftsführer der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH und als solcher für insgesamt 17 Kunst- und Kultureinrichtungen in Oberösterreich verantwortlich. Herr Weidinger wurde 1961 geboren und wuchs am schönen Attersee auf. Er wurde Uhrmachermeister und absolvierte danach ein Studium der Kunstgeschichte und klassischen Archäologie in Salzburg. Nach seiner Dissertation fand er bereits eine Anstellung bei der Albertina in Wien, wo er im Jahr 2000 zum Vizedirektor und Prokuristen aufstieg. 2007 wechselte er in das Belvedere, bevor er 2007 in die Leitung des Museums der Bildenden Künste Leipzig berufen wurde. 2020 kehrte er nach Oberösterreich zurück und übernahm hier seine aktuelle Position. Alfred Weidinger ist darüber hinaus Fotograf und reist sehr gerne. Insbesondere zieht es ihn immer wieder nach Afrika, wo er auch dokumentarisch tätig ist. Lieber Herr Weidinger, schön sind Sie heute zu uns gekommen.
Ja, und ich habe gleich die erste Frage an Sie, Herr Weidinger. Wir haben jetzt in der Vorstellung gehört, dass Sie schon an vielen bekannten Häusern tätig waren. Was hat Sie eigentlich zurück nach Oberösterreich gebracht?
Ich war ja also sehr einschlägigen und also Institutionen so unterwegs. Das waren also ausschließlich Kunstmuseen. Und das war mir am Ende dann doch also etwas zu wenig und auch zu einseitig. Weil ich denke, dass ich die Möglichkeit habe, also viele Perspektiven zu sehen, weil ich einfach, wie Sie auch also eingangs erwähnt haben, also sehr viel reise, also auch viele Kulturen kenne, mich intensiv mit anderen Kulturen auseinandersetze. Und dann kommt man auch zu anderen Sichtweisen. Und dann relativ bald ist mir klar geworden, dass die Naturwissenschaften also ganz etwas Bedeutendes sind. Und dass ich hier die, und gerade in Oberösterreich die Möglichkeit habe, also auch ein naturwissenschaftliches Institut zu leiten. Und ich denke, da kann es zu sehr, sehr guten Synergien kommen. Und das ist eigentlich also, was unser Programm nahezu in jeder einzelnen Institution, die wir betreuen, auch zu dem kommt es auch. Es ist eine Interaktion also von mehreren Wissenschaften. Natürlich, also immer je nachdem, also für welche Position das Museum oder diese Kulturstätte steht. Aber wir schöpfen eigentlich also wirklich aus dem gesamten Kosmos. Und das ist also eigentlich sehr, sehr bereichernd für alle, für uns als Institution, aber natürlich auch für die Menschen draußen, die unser Kulturangebot nutzen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, Naturwissenschaft. Das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit dem Francisco Carolinum. Wie hängt das zusammen und was machen Sie da auch in den Naturwissenschaften?
Naja, ich war jetzt gerade also im Francisco Carolinum, weil wir heute am Abend eine Ausstellung öffnen zum Thema der Autochrome. Und da bin ich genau in den Räumen gestanden, in dem, wie das Museum eröffnet worden ist im 19. Jahrhundert, nämlich die naturwissenschaftliche Sammlung, also aufgestellt war. Also das heißt, also wir sind also ganz intensiv, also auch das Francisco Carolino mit dem mit der naturhistorischen Sammlung also einfach verbunden, weil das Landesmuseum, also jetzt, wie gesagt, Sie haben sie erwähnt, also sind es also 17 Institutionen, aber am Ende geht das Landesmuseum auf das Francisco Carolinum zurück, das erste Landesmuseum, also was es in Oberösterreich gegeben hat. Und da haben die Naturwissenschaften eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Die Kunst, also eigentlich sehr, sehr wenig. Es gab natürlich also eine Kunstsammlung, aber die war noch sehr, sehr überschaubar. Und wenn wir recht erinnern an die Pläne, war das also eher im zweiten Obergeschoss und aber auch nur teilweise zu sehen, also nicht alle Räume, sondern das Haus war in erster Linie ein Haus, würde ich meinen, der Volkskultur und ein Haus der Naturwissenschaften. Und die Kunst, also hat sich das ganze Gebäude erst dann viel, viel später erobert. Ja, und was ist es heute? Wir machen dort also durchaus auch ein zeitgenössisches Programm. Und wenn man sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt, dann kommt man sehr, sehr schnell darauf, dass die zeitgenössische Kunst, also vor allem durch sehr, sehr viele auch naturwissenschaftliche Positionen verbunden ist. Viele KünstlerInnen weltweit setzen sich mit Naturwissenschaften auseinander. Und klar, und es wird halt auch immer mehr ein Thema. Und ich denke, es wird also noch viel, viel mehr ein Thema werden für uns als Gesellschaft, weil wir doch also irgendwie im Begriff sind, die Natur sehr stark zu beeinträchtigen. Ob das jetzt also der Flächenphrase ist oder was auch immer. Nicht? Also es passiert halt einfach sehr, sehr viel. Also wir reduzieren unseren Lebensraum, verändern ihn durch Beton, durch Kunststoffprodukte. Und drängen die Natur also immer mehr zurück. Und das ist natürlich ein Thema, das KünstlerInnen international also natürlich sehr auffällt. Und dann ist natürlich dann klar, dass sich das dann über kurz oder lang auch also im Schaffen, im Künstlerischen niederschlägt, was gut ist.
Wir haben ja vorhin gehört, dass eben 17 Standorte sind. Das sind aber nicht alles Museen. Was gehört alles zu den 17 Standorten hier in Oberösterreich?
Naja, also wir haben also einige Museen, also in Linz, aber wir haben also auch die Römerstandorte an der Donau, die Teile unserer Institution sind, ob das jetzt also in Schlögl ist oder ob das jetzt auch in Enns ist. Also wir haben hier einfach also mehrere Standorte mit Denkmälern oder auch mit Produkten von wichtigen Ausgrabungen. Und so gesehen, ja, nachdem wir gewissermaßen uns verantwortlich fühlen, auch für die Geschichte dieses Landes, und die geht ja dann doch also sehr, sehr weit zurück. Also wir haben jetzt erst vor kurzem also eine der wichtigsten naturwissenschaftlichen privaten Sammlungen erworben. Das ist eine Sammlung von Fossilien mit wahrscheinlich etwa 20.000 Objekten. Und das halt zurückreicht also bis in die Trias, also das heißt 250 Millionen Jahre Oberösterreich. Das ist etwas, was auch unsere Institution gewissermaßen auch also ja veranschaulicht, visualisiert und auch wissenschaftlich dokumentiert und bearbeitet und dann auch entsprechend präsentiert. Und so sind auch diese 17 Institutionen sehr, sehr vielfältig. Wie gesagt, es reicht also von einem Römerstandort bis in ein Kunstmuseum, eine naturwissenschaftliche Forschungsstelle wie das Biodiversitätszentrum auch in Linz oder das Marmorschlössl, das Privatrefugium der Kaiserin Elisabeth im Kaiserpark in Bad Ischl.
Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass Ihre Institutionen, eine der Institutionen im Bereich der Insekten weltweit ziemlich führend ist. Das war für mich ganz neu. Was ist das genau?
Ja, das ist im Biodiversitätszentrum, haben wir die ehemaligen Leiter dieser Einrichtung, haben sich sehr intensiv also mit Entomologie und in dem Fall also mit Insekten auseinandergesetzt. Und da haben wir eine der wichtigsten Sammlungen der Welt. Also ich würde sagen, dass wir da voll so in den Top 5 kommen wir auf jeden Fall vor. Das ist eine Sammlung mit mehreren Millionen Objekten. Und auch unsere WissenschaftlerInnen, die dort tätig sind, die sind auch also international halt einfach sehr renommiert, weil sie sich Fachwissen angeeignet haben aufgrund dieser riesengroßen Sammlung, die es halt sonst also kaum gibt. Also wie gesagt, vergleichbare Sammlungen gibt es also sehr, sehr wenige, die kann man an einer Hand abzählen. Nicht? Und das geht so weit. Es ist jetzt nicht nur eine Insektensammlung, die also für Oberösterreich relevant ist, sondern sie hat also einen internationalen Status. deswegen, weil, wie gesagt, die erwähnten ehemaligen Leiter dieser Institution oder auch die MitarbeiterInnen, also waren sehr, sehr viel unterwegs und haben halt also in Südostasien gesammelt, genauso gut, also natürlich in Europa, also natürlich auch in Oberösterreich, selbstverständlich, aber eben auch in Afrika zum Beispiel. Und wir haben also auch einen Standort, den wir jetzt nicht zu diesen 17 Standorten zählen, weil wir das ein Projekt, das ist, wir haben ein Fünfjahresprojekt, also im südlichen Afrika, auch ein Standort, also in Namibia, in der Nähe von Windhoek. Und zwei unserer Biologen waren jetzt, also zum zweiten Mal bereits für mehrere Wochen in Namibia, sind gerade, glaube ich, vor einer Woche zurückgekommen mit, glaube ich, über 5000 also Insekten, also Belege, die sie genommen haben, wo sie auch jetzt schon sagen können, dass da viele Arten dabei sind, die sie entweder vorher noch nie oder die noch niemals in Namibia nachgewiesen worden sind. Und natürlich auch für unsere Sammlung, in der wir auch sehr, sehr viel auch aus dem südlichen Afrika ist, dass für uns von Relevanz ist. Und Insekten sind wirklich also ein großartiger Monitor, um Veränderungen des Klimas zu konstatieren, aber auch festzustellen, dass wie das Klima auf die Insekten und am Ende auch auf den Menschen also einwirkt. Und ich denke, da sind wir gerade im Forschungsbereich, noch im Bereich der Grundlagenforschung. Aber ich gehe davon aus, dass das Material, das wir also in dieser Sammlung verwahren, also auch in Zukunft also sehr, sehr bedeutend werden wird.
Wie würden Sie Ihre Aufgabe beschreiben? Wie kann man sich so Ihren Tag vorstellen?
Natürlich, es ist eine Management-Tätigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wissenschaftliche Tätigkeit, weil also meine Aufgabe, ich bin ja wissenschaftlicher Geschäftsführer, es gibt also auch eine kaufmännische Geschäftsführerin, also wir teilen uns die Leitung dieser Institution, was ich sehr positiv sehe, weil ich mich sozusagen mehr auf Inhalte konzentrieren kann. Und das ist auch sozusagen, das ist auch die Expertise, die ich mitbringe. Und ja, ich habe also natürlich sehr, sehr viele Meetings, also mit meinen MitarbeiterInnen. Und da geht es also um die Jahreskonzeption, also das geht also um ein Thema. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben jetzt also einen Schwerpunkt also für die nächsten 3 bis 5 Jahre so zum Thema Keramik. Deswegen haben wir auch als vorübergehend einen Standort auch in Gmunden, in der Gmundener Keramik. Da betreiben wir also auf 200 Quadratmeter einen Ausstellungsraum. Das ist aber nicht nur die Ausstellung, sondern es sind auch Mitarbeiterinnen, die sich damit auseinandersetzen, also gerade meinerseits im Bereich der zeitgenössischen Keramikkunst. Da gibt es die Frau Rückert, die sich da wirklich also große Verdienste erarbeitet hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch also eine Frau Dr. Schreck, die sich mit der historischen Keramik auseinandersetzt. Weil zum Beispiel Keramik ist es ein wichtiges Material, ist wahrscheinlich also auch in künstlerischer Hinsicht das erste Material der Menschheit überhaupt, weil am Ende beginnt das alles mit einer, kann man sich ganz gut vorstellen, mit einer Wasserpfütze, die sich so im Lehmboden also abbildet. Und dann merkt man plötzlich, dass man, wenn man sich den Lehm aneignet und ihn entsprechend formt, dann hat man sozusagen schon einmal eine Schale und kann das auch also weiter bewegen. Und wenn man das Ganze trocknet, dann wird es auch nicht so porös, dass das Wasser also nicht also entfließt, sondern dann hat man wirklich also eine Schale, die man verwenden kann. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass man das auch brennen kann. Aber das Ding ist einfach, dass es, und irgendwann kommt der Moment, also wo man beginnt, also über die Funktion einer Schale hinaus, dieses Werk auch zu dekorieren. Da kommt plötzlich ein kleines Ornament. Und das ist schon so ein Wesenszug auch von unserer Gesellschaft, dass wir versuchen, uns auch zu individualisieren, uns abzuheben, auch vom Resten der Gesellschaft. Und so eine künstlerische Prägung war eben auch in der Urzeit, also in unserer Frühzeit der Menschheitsgeschichte, hat das eine ganz große Rolle gespielt. Und das sind so Dinge, die halt einfach auch mit der Auseinandersetzung zum Beispiel nur mit dem Werkstoff Keramik aus einhergehen. Es sind nicht nur das Wissen um das Material, nicht nur das Wissen um die künstlerischen Ausprägungen, sondern auch gewissermaßen ist es auch eine gewisse, hat auch eine philosophische Auseinandersetzung mit den Themen. Also wie kommt es dazu? Ja, wie, also hängt immer, am Ende geht das immer auch zurück auf die, auch auf unsere Urzeit, aber das ist, glaube ich, in unserer Sammlung auch so ganz besonders wichtig und das ist so eine USP, die wir haben, weil wir halt so viele Wissenschaftler haben, die sich eben auch mit dieser Frühzeit unserer Menschheitsgeschichte auseinandersetzen, ob das jetzt die Archäologie ist also, oder ob das jetzt also auch die Technik ist. Es gibt also viele Fachbereiche, die sich einfach mit dieser Frühzeit auseinandersetzen.
Und wenn wir jetzt zurückkommen in die Nachbarschaft der Elisabethinen, also ins Francisco Carolinum, das ist ja auch ein Gebäude, ein Haus, das sich, Sie haben gerade gesagt, das Dinge, die sich abheben vom Rest oder von der Umwelt. Dieses Haus schon alleine hebt sich ja auch aus dem Stadtbild ein bisschen ab. Können Sie uns ein bisschen was erzählen über vielleicht, wie ist dieses Haus? Warum schaut es so aus, wie es ausschaut oder wer steckt da eigentlich dahinter?
Also wenn man sich so die Architekturlandschaft von Linz anschaut, Das ist sicherlich der bedeutendste Historismusbau, den es also in Linz gibt. Und hat sich damals also entschieden, einen Wettbewerb zu machen, also die Stadtväter, und haben dann also eine Ausschreibung gemacht und dann hat es also relativ viele Einreichungen gegeben und dann hat also ein deutscher Architekt, der Schmidt, hat dann den Wettbewerb gewonnen. Und der hat also seinen ersten Museumsbau gemacht. Und ich glaube, es ist der einzige Museumsbau also insgesamt geblieben, also ein Frühwerk von ihm. Bekannt ist er später geworden durch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das er gemacht hat. Das war ja so ein langes Bauvorhaben, wo auch ein österreichischer Bildhauer, der Franz Metzner, also intensiv mitgearbeitet hat. Oder haben sich alle abgearbeitet an dem, weil das einfach so ein gigantischer Bau ist. Also so gesehen ist der Architekt also durchaus ein sehr bedeutender. Aber wie gesagt, das Werk ist also ein Frühwerk von ihm, das also aus meiner Sicht also ein bisschen zu spät gemacht worden ist, also wenn es um den Stil geht, weil also in der Zeit war man in Wien einen Schritt weiter, auch in der Architektur, auch in der Sprache. Aber es ist ein wunderbares Gebäude geworden, das also perfekt funktioniert. Das Einzige, das also nicht so funktioniert hat, das geht halt auf einen Geldmangel zurück. Das Gebäude hat natürlich viel Geld gekostet. Es ist vieles von dem Gebäude also in Ostdeutschland, in Leipzig produziert worden, weil der Architekt in der Zeit also in Leipzig gelebt hat. Und auch der Figurenfries, der rund um das Gebäude geht, man denkt immer, das ist hier in situ entstanden. Nein, überhaupt nicht, sondern es ist in Leipzig entstanden. Und vieles, was in dem Gebäude ist, also was irgendwie in irgendeiner Art und Weise also transportabel war, ist in Leipzig produziert worden von Handwerkern dort. Und es ist ein sehr prächtiger Bau, hat fantastische Säle, also im zweiten Obergeschoss Tageslichtsäle mit einer Oberlichte. Das ist etwas, was man sich im Museum also wirklich nur wünscht. Gibt's ganz wenige Bauten, die das noch haben. Und wenn es neu gemacht wird, dann verzichtet man meistens drauf, weil die Kosten halt einfach zu hoch ist. Aber das ist auch eine sehr besondere Dachkonstruktion von Wagner Biro, die das damals entworfen haben. Also wirklich, also damals war das wirklich State of the Art, was das anbelangt. Und dann ging es dann um den Festsaal. Da gibt es also wunderbare Architekturzeichnungen, die wir demnächst einmal ausstellen werden, mit einer natürlich historistischen Wandabwicklung über zwei Geschosse. Und das war also das Letzte, was dann fertigzustellen war. Aber dann ist den Linzern das Geld ausgegangen und dann wurde aus dem Festsaal plötzlich ein Lesesaal. Und man hat also eine Decke eingezogen, also eine Stahlbetondecke, die jetzt also zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss ist. Und da ist im zweiten Obergeschoss dann eine ganz seltsame Raumkonstruktion entstanden, die eigentlich niemand verstanden hat, bis wir dann versucht haben, einmal also mit den Plänen auseinanderzusetzen und dann begriffen haben, dass das eigentlich ein Luftraum ist, den wir im Moment als Ausstellungsraum nutzen. Also ja, die haben da halt einen Leseraum gemacht und natürlich also ist ja alles andere als besonders aufregend. Das ist eine ziemlich banale Geschichte. Das ist das Einzige, würde ich meinen, was uns etwas irritiert. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann einmal gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt noch eine Lösung zu finden, dass man vielleicht wirklich diese Decke einfach rausnimmt und das Gebäude fertig baut. Also ich denke, das ist jetzt doch schon über 100 Jahre her und jetzt ist es an der Zeit, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt gehen wir noch einmal einen Schritt weiter, jetzt bauen wir das Gebäude fertig. Natürlich nicht mehr. Wir werden jetzt nicht mehr die historische oder die historistische Wandabwicklung des Architekten rekonstruieren, das macht keinen Sinn. Aber es gibt also sehr, sehr gute Architekten, Architektinnen, also von internationaler Bedeutung, die so eine Wandabwicklung machen könnten. Und dann könnte man das Francisco Carlinum fertig bauen, was mich sehr freuen würde.
Welche BesucherInnen kommen zu Ihnen ins Francisco Carlinum? Kann man das so sagen?
Ja, wir haben, uns war wichtig, gerade in dieser Stadt, die auch eine sehr junge Stadt ist, also in Bezug auf Menschen, die hier leben, gerade durch die Universitäten und durch die Hochschulen, haben wir gesagt, wir wollen hier uns also mit Fotografie auseinandersetzen und natürlich auch mit Medienkunst. Durch das Ars Electronica Festival ist das ja gewissermaßen vorgegeben. Und aber was fehlt, das ist halt ein Festival und was fehlt, ist sozusagen also eine museale Einrichtung, die sich dann also auch mit Entdeckungen der Ars Electronica vielleicht auseinandersetzt oder auch mit Medienpionieren, die hier also große Preise in der Vergangenheit bekommen haben. Und das ist, was wir machen. Und das ist ein Museum für Fotografie, für Medienkunst, also im weitesten Sinne. Das heißt also, wir schließen auch die Malerei hier nicht aus. Aber geht schon um, in erster Linie würde ich meinen, geht es um zeitgenössische Kunst von oberösterreichischen KünstlerInnen, aber durchaus auch also von internationalen KünstlerInnen. Also wie jetzt im Moment, also da ist das eigentlich ganz gut zu sehen. Und auch die nächsten Ausstellungen also werden genauso programmiert sein. Neu hinzugekommen ist, also wir öffnen heute am Abend mit dem Landeshauptmann die Hans-Frank-Galerie. Das ist im Erdgeschoss ein Raumbereich, der der historischen Fotografie gewidmet ist. Also Hans Frank war also ein sehr, sehr wichtiger Fotopionier aus Salzburg, der im 1975 also im Marmorschlössl das erste österreichische Fotomuseum eingerichtet hat und auch betrieben hat, also bis zu seinem Tod. Und die Sammlung ist dann auch schon in den 1990er Jahren zu uns, also ins Landesmuseum gekommen, weil das Marmorschlössl halt also klimatisch jetzt also kein Museumsraum ist. Und die Sammlung wird hier administriert, sie wird auch hier erweitert, sie wird wissenschaftlich bearbeitet. Aber der Hans Frank ist irgendwie untergegangen, der halt sehr, sehr wichtig war. Und jetzt haben wir beschlossen, ja, also er hat eine große Sammlung hinterlassen, nicht nur Apparaturen, sondern auch also großartige Fotografien. Und da gibt es eben diesen Raum, den wir jetzt eingerichtet haben. Der ist schwarz ausgemalt, weil das Licht natürlich also für die Fotografie sehr schädlich ist, aber sehr beeindruckende Raumabfolge. Und dort wird also ab heute Abend historische Fotografie aus der Sammlung von Hans Frank oder seinem Umfeld zu sehen sein.
Sie haben jetzt gesagt, Linz ist eine relativ junge Stadt, also aufgrund der Ausbildungsstätten insbesondere. Kriegen Sie dieses junge Publikum auch ins Museum?
Ja, wir kriegen sie ins Museum, wir merken das. Also früher war das, also wenn wir so Kollegen sagen, die schon lange im Haus sind, also hatten wir natürlich auch zahlreiche Senioren und Seniorinnen also im Museum. Das war sozusagen also durchaus eine prioritäre Zielgruppe. Das ist uns jetzt gelungen, diese Zielgruppe in das Schlossmuseum zu verlegen, das sozusagen das eigentliche Landesmuseum ist und also auch in den nächsten Wochen oder Monaten eröffnen wir dort also einen Lift, einen Aufzug, der vom Tummelplatz, also gewissermaßen also vom Stadtniveau, direkt in das Museum geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, also nicht nur jetzt also für Menschen, die es halt nicht so leicht haben, den Berg hinaufzug zu marschieren, oder Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Also man hat jetzt wirklich dann also in wenigen Wochen die Möglichkeit, also aus der Stadt, aus der Altstadt raus, hinauf, also in das Schlossmuseum zu fahren. Und da sind wir wirklich also in jeder Hinsicht barrierefrei. Und wir sind das zwar also auch im Francisco Carolinum, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es dann also in Zukunft das im Schlossmuseum der Fall sein wird. Weil also die Niveaus sind ja doch also sehr, sehr komplex, wie so ein historisches Gebäude halt auch einfach zu verstehen ist. Und da haben wir im Schlossmuseum, glaube ich, den richtigen Ort dafür gefunden. Das ist der Ort für auch durchaus auch für Senioren, für Menschen, die an der Landesgeschichte, an der Landeskultur interessiert sind. Und natürlich auch, also wenn es um Naturwissenschaften geht, also viele Familien und junge Menschen, die wir dort oben haben. Aber die, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren, das sind die, die jetzt also im Francisco Carolinum, also in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, unsere Museumsräume aufsuchen.
Jetzt muss ich gleich noch eine praktische Frage anschließen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich stehe vor dem Francisco Carolinum, da ist ja dieser Treppenaufgang, wie ist das barrierefrei?
Ist auf der Rückseite, also eigentlich auf Ihrer Seite, auf der Seite des Spitals ist es eine Liftanlage, also das hinten, wo der Parkplatz ist. Und da kommt man dann tatsächlich also vom Erdgeschoss also nahezu in jedes Einzelgeschoss barrierefrei.
Wenn Ihnen jemand sagen würde, für was braucht man denn Museum, ich kann ja alles googeln, was ich wissen muss, wenn ich was wissen muss. Was würden Sie da antworten? Warum soll man ein Museum heutzutage aufsuchen? Was ist das Besondere, was man vielleicht jetzt am Handy eben nicht haben kann oder in der digitalen Welt?
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die es an Museen gestellt wird, weil sie natürlich das vollkommen verändert hat. Also das, was Sie sagen, das ist etwas, was ich ja vollkommen also auch unterschreibe. Also das, ich sehe das ja auch, also wir merken das auch, wir spüren das auch. Wir sind ja hier nicht in einer Touristenstadt, also da, wir können uns in keiner Art und Weise mit Wien vergleichen, mit Millionen von Touristen. Und vor allem also in Wien hast du tatsächlich einen Kulturtouristen. Also ich meine, ich habe ja lange in Wien gelebt, also ich kenne auch die Zahlen der Museen, also weiß, dass dort da nur 10-12% also Österreicher sind. Der Rest sind wie in der Albertina oder im Kunsthistorischen Museum oder auch im Belvedere sind Touristen. Die haben wir ja nicht, die werden wir auch also nie erreichen, weil also Linz definitiv keine Touristenstadt ist. Also warum nach Linz fahren, wenn man in Wien ist der große Flughafen, dort landen die Leute und das hat so ein Städteausflug, den ja jeder macht. Bietet sich also Wien an, nicht? Genauso wie Paris oder so etwas, aber das sind die halt einfach nicht. Macht auch nichts. Also wir haben es halt hier zu tun also mit den Menschen, die hier leben. Aber die unterscheiden sich grundsätzlich, wenn es ums Informationsbedürfnis, nicht also von den Touristen. Das heißt also, man googelt, wenn man etwas wissen will und man hat die Antwort eigentlich sofort. So die Themenausstellungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, also auch im Schlossmuseum zum Beispiel, sehr große, wichtige Ausstellungen, die waren natürlich also sehr, sehr gut besucht, weil man ein Informationsbedürfnis hatte und man konnte sich durch Sonderausstellungen, konnte man was decken. Jetzt haben wir seit also gar nicht so langer Zeit haben also ein gut funktionierendes Internet, das zwischenzeitlich auch also künstliche Intelligenz, die wir benutzen können, auch für, um Informationen zu generieren, sich das vollkommen geändert. Ja. Das heißt, du musst jetzt wirklich also Themen machen. Und ich denke, was wichtig ist für ein Museum, dass du wirklich sehr, sehr flexibel bist. Du musst das auf zeitgemäße oder auf vielleicht auch im Moment stattfindende Probleme reagieren, durchaus auch kritisch. Da sind wir schneller als die KI, weil die KI ja doch am Ende, das wissen ja, das ist ja 2 Jahre alt. Also das heißt, also das ist ja nicht, die KI ist nicht online. Im Museum können wir doch mehr online sein, als es die KI im Moment imstande ist. Und das sind so gesellschaftsrelevante Positionen, die wir hier zeigen, mit Themen, vor allem auch wenn es um Naturwissenschaft geht, also es geht um Klima, es geht also darum, wie wir mit Menschen umgehen. Und das sind Dinge, die aus unserer Sicht also einfach wichtig sind. Und da ist das Museum immer noch also ein wichtiger Raum. Und natürlich, wenn es auch um eine komplexe Abbildung unserer Vergangenheit geht, also unserer Geschichte geht, dann ist das Museum immer noch ein guter Ort, um hier Inhalte vielleicht ein bisschen spannender und ein bisschen komplexer darzustellen, als es im Internet passiert. Weil im Internet hast du eine Frage und du kriegst also eine direkte Antwort. Und in einem Museum kannst du Zusammenhänge zeigen. Und der Besucher, der dann durch diese Ausstellung geht und sich das ansieht, der kommt dann vielleicht auf Bereiche oder auf Themen, mit denen er sich nicht auseinandergesetzt hätte. Also ähnlich wie in einer Bibliothek. Also man geht durch ich habe eine sehr große Bibliothek und gehe halt durch meine Buchregale und dann sehe dann ein Buch und komme dann plötzlich, ach ja, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, das sollte ich irgendwie mal mit bearbeiten oder dann gehe ich weiter, sehe einen weiteren Band und da ergibt es eins nach dem anderen. Und das ist etwas, was bei der Google-Suche so weniger passiert. Einfach deswegen, weil man viel direkter fragt und auch also viel direktere, klare Antworten kriegt. Also dieses Schmökern, bemühen wir einen historischen Begriff. Das ist, glaube ich, etwas, was unsere Menschheit sehr gut tut, grundsätzlich. Aber das ist halt etwas, was auch immer mehr zurückgedrängt wird. Und so ein Museumsbesuch ist, glaube ich, auch durchaus so etwas wie ein sehr angenehmes Schmökern, sich also einfach mit Themen auseinanderzusetzen. Klar, es gibt immer ein Motiv, warum man ein Museum besucht. Also das ist eine Grundfrage, die man sich wahrscheinlich, die gestellt wird, die man beantwortet haben möchte. Aber dann beginnt man zu schmökern und beginnt sich mit Fachbereichen oder mit Themen auseinanderzusetzen, die man eigentlich sonst nicht bemüht hätte.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute aber auch gefunden, dass Sie auch im Virtual Space sozusagen unterwegs sind mit Ihrem Museum. Also Digital Francisco Carolinum habe ich gefunden im Metaverse. Bildet das auch diese Möglichkeit ab, wie Sie es gerade erzählt haben, dass man dann halt virtuell schmökern kann in einem Museum? Und was ist das eigentlich, dieses digitale Francisco Carolinum?
Ja, es ist so, wie Sie sagen. Es ist tatsächlich so. Wir waren weltweit das erste Museum, das also in das Metaverse gegangen ist. Also wir haben dort also ein Gebäude hingestellt. Das Schöne ist, du kannst das Gebäude also jederzeit verändern. Also wir haben, glaube ich, schon die 10. Architektur. Wir versuchen also auch die Architektur manches Mal an die Inhalte des Museums anzupassen. Wir haben eine eigene Kuratorin, die das Programm macht. Also das ist auch nach wie vor im Metaverse weltweit das einzige Museum, das kuratiert ist, das ein regelmäßiges Ausstellungsprogramm hat. Und das kommt halt sehr gut an. Wir holen uns da natürlich vielleicht weniger jetzt die Community in Oberösterreich, aber die internationale Community holen wir uns rein und die machen sie natürlich auch am Ende auch mit Linz vertraut, weil das Francisco Carolinum gibt's ja nicht nur im Metaverse, sondern auch also physisch. Wir machen auch hybride Ausstellungen. Es ist oft so, dass wir Ausstellungen im Francisco Carolinum haben und dann gibt's so also ein digitales Segment oder ein Kapitel, dass sich das dann im digitalen Raum, im virtuellen Raum stattfindet. Und man kann sich das vorstellen wie so ein ganz normales Gebäude. Also wir haben dort meistens 2 Geschosse oder 3 Geschosse und das ist eine Straßenflucht. Also wir sind auch, also unser direkter Nachbar ist also eine Kirche und man steigt hier ein. Es ist auch barrierefrei möglich, man muss sich nicht anmelden. Und dann kann man sozusagen durch das Museum gehen, man kann die Treppen raufgehen, man sieht sich die Kunst an, wir zeigen dort auch viele Videos. Das geht dann hin, wie wir machen dort Eröffnungen, es gibt also Eröffnungspartys, also wie so im wirklichen Leben. Und da haben wir Partys, da sind oft manches Mal 200-300 Leute da, nicht? Und dann wird dann auch getanzt dabei, natürlich in digitaler Form. Es gibt also coole Musik und das Schöne ist, dass wir halt dort doch durchaus sehr, sehr wichtig sind, weil durch das permanente Ausstellungsprogramm sind wir auch sehr beliebt bei den Metaverse-Führern, das heißt Menschen, die sich mit diesem virtuellen Raum überhaupt einmal auseinandersetzen erstmals. Die können so eine Art Metaverse-Führung buchen und diese Stadtführer oder Metaverse-Führer, die zeigen dann auch ganz gerne immer unser Museum her, weil es halt dann nach wie vor noch das Einzige. Es gibt viele Museen, auch bedeutende Museum of Modern Art, alle haben mit da Standorte, aber niemand betreibt also meines Wissens bislang also ein regelmäßiges Programm und dadurch haben wir dort sehr gute Zugriffszahlen, wobei die Zugriffszahlen nicht so etwas wie ein Klick ist, sondern du gehst auch wirklich, du musst dich physisch in dieses Museum begehen, also du musst zumindest deine Finger und die Tastatur benutzen, dass du dich durch dieses Museum bewegst. Also es geht nicht um den Klick, der ist gar nicht so relevant, sondern es ist der Besuch unseres digitalen Francisco Carolinum kommt einem physischen Besuch des physischen Museums gleich.
Und dieses digitale Francisco Carolinum, das steht ja dann nicht im virtuellen Linz, sondern, was ich gesehen habe, im virtuellen San Francisco.
Ja, es heißt, also es gibt also ja mehrere Inseln. Das Ganze ist sozusagen, wenn man so will, auf einem Weltmeer angesiedelt. Und da gibt es also zahlreiche Inseln. Und unsere Insel ist also bezeichnenderweise auf der Insel San Francisco. Und dort steht eben das Francisco Carolinum. Und ich glaube, das ist ganz passend, glaube ich.
Es ist wirklich spannend zu hören, wie vielseitig Museum ist, ob in der digitalen Welt oder quasi live vor Ort. Ich erlebe Sie auch als sehr interessierten Menschen, der sich mit extrem viel auseinandersetzt und befasst. Und so komme ich auch zu unserer Abschlussfrage. Was inspiriert Sie denn vor allem in Ihrem Leben?
Ich glaube, das, was ich einfach feststelle, ist, dass Sie, und jetzt kommen wir wieder zurück, also zum Beginn, da geht es einfach um die Naturwissenschaften. Nicht? Ich glaube einfach, dass wir uns sehr intensiv mit der Natur auseinandersetzen sollten und damit auch also automatisch also mehr mit uns selbst, über unsere Herkunft, über unsere Genetik. Also das ist so unglaublich spannend und ich glaube, das ist also ein Teil auch einer gewissen Selbsterfahrung. Und es bleibt uns am Ende nichts anderes über. Ich glaube, also der Fokus wird sich immer mehr auf das verlagern, weil sich die Natur natürlich verändert, also unsere Umwelt verändert, unser Lebensraum also immer kleiner wird, wobei er grundsätzlich ja vorhanden ist, er ist ja gleich groß, er verändert sich ja nicht. Aber am Ende wir verändern ihn, also wir machen unser unmittelbares Umfeld also immer kleiner, reduziert sich immer mehr. Also ich glaube, dass das einfach so eine ungemeine Bedeutung bekommen wird und wir sind dabei, unsere Institution auf das vorzubereiten.
Ja, Herr Wellinger, herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind und danke für dieses spannende Gespräch über eine der Institutionen in unserer Nachbarschaft.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.